Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit der weltberühmten Tanja Ehrhardt, einer Star-Kommentatorin von der Tour de France und einem etwas kleineren Kommentator, eher bekannt in den deutschen Formaten Deutschland-Tour, ARD, meiner Wenigkeit, Rick Zabel. Mir ist es eine große Ehre, so einer großen Kommentatorin wie dir gegenüber zu sitzen. Tanja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie früher bei Wetten, dass müssen wir uns leider beeilen, weil mein Jet fliegt in einer Stunde. Das heißt, ich muss in einer Stunde zum Flughafen. Es geht zum nächsten Gig.
Ist gar kein Problem, aber du bist heute echt ein bisschen zeitlich eingespannt. Du kannst nur bis 13 Uhr. Was steht denn heute auf dem Programm?
Heute steht auf dem Programm, dass ich meinen freien Tag nutzen möchte und aufs Rad möchte, bevor ich an Donnerstagen wie immer zu Nana gehe, zu Lennarts Oma zum Abendessen. Und
ah ja, stimmt.
Das ist ja halt immer der Donnerstagsplan. Und da ich bis gerade geschlafen habe, weil ich nach dem 24-Stunden-Dienst noch ein bisschen nachschlafen musste, wird die Zeit jetzt enger, sage ich jetzt mal.
So ist das Leben. Ich sitze in einer dreiviertel ausgeräumten Wohnung bei meinem Kumpel Norbert in Unna, weil ich heute bei einem Umzug helfen muss. Und ich droppe direkt das erste Statement in dem Podcast. Es ist absolut nicht akzeptabel, dass wenn ihr umzieht, dass ihr das selber macht und eure Freunde fragt, wenn ihr über 30 seid. Ihr müsst Umzugsunternehmen fragen. Wenn man über 30 Jahre ist und immer noch seine Freunde beim Umziehen, kannst du mir beim Umziehen helfen? Das ist eine absolute Frechheit. Ich sitze jetzt hier wieder, nass geschwitzt, muss Podcast aufnehmen, weil der gute Herr im dritten Stock wohnt. Es sind heute 34 Grad und ich habe heute schon eine Waschmaschine, ein Bettteil, so ein großes, ein Schrank und zwei Kommoden runtergeräumt. Das heißt, ich bin fix und alle.
Rick hat mich gerade angerufen und hat ungefähr so eine Atmung gehabt wie nach 30ern, weil er, glaube ich, ein paar Mal zu oft die Treppen da hochgerannt ist, der junge Mann.
Intervalltraining auf eine andere Art. Also es war auch so, ich bin in die Wohnung gekommen und ich war so, warum habt ihr noch nicht angefangen? Und dann so, wir ziehen schon seit Tagen um. Und dann war ich so, jetzt sind nur noch die großen Dinge. Und dann war ich so, okay, wann kommen die anderen? Und er so, nee, wir machen das zu zweit. Und dann war ich so, willst du mich verarschen? Digga, was? Naja.
Und vor allem hat
Julia, zum Glück hast du dich jetzt gemeldet, weil jetzt kann ich eine Stunde Pause machen, weil ich Podcast aufnehmen muss.
Ja, guck mal, alles nur für dich. Naja, und Rick hat auch eine Frage an alle Cappy-Träger da draußen. Rick hat nämlich seine Lieblings-Cappy getragen beim Hoch- und Runtertragen und hat die jetzt komplett verschwitzt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie wäscht man eigentlich eine Cappy? Und er hat gesagt, gute Frage. Und jetzt fragen wir euch, wie wäscht man denn eine Cappy?
Wie wäscht man eine Cappy? Die erste Frage an die Community in dieser Folge. Ansonsten pickepackevolle Folge, würde ich sagen. Du warst bei der Frauentour de France als Kommentatorin und hast, würde ich sagen, eins der historischsten Erlebnisse im Radsport allgemein live begleiten dürfen aus der Kommentatorenkabine. Ich glaube, das wirst du dein Leben lang auch nicht vergessen. Ich war bei der Deutschlandtour, die Vuelta läuft auch noch, die dritte Grand Tour des Jahres. Und also wieder viel vor der Brust heute.
Ja, definitiv. Dann habe ich auch noch News, so ein bisschen zumindest. Wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen und vor allem, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema an, das vielleicht am schnellsten abgehakt ist, weil wir normalerweise immer sagen, Vuelta interessiert eh keinen mehr, aber dieses Jahr interessiert mich zur Abwechslung die Vuelta irgendwie mal, weil man sich die ganze Zeit fragt, sobald man Pro Cycling Stats macht, was denn da passiert.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe es ehrlicherweise nur am Rande miterlebt, weil es ging ja zeitgleich ungefähr mit der Deutschlandtour los und da war ich so eingespannt, dass ich immer nur abends die Ergebnisse gecheckt habe und wenn die interessant aussahen, habe ich auch mal die Highlights der Etappe geschaut. Wout van Aert gefällt mir sehr gut, drei Etappen. Der hatte ja bis jetzt für seine Verhältnisse eher ein beschissenes Jahr, von daher freut mich das sehr, dass er da so auf Etappenjagd gerade geht und sich, glaube ich, richtig in Form bringt, auch Richtung EM und WM, die ja noch anstehen dieses Jahr. Sehr, sehr spannend. Und dann ist mir natürlich die Etappe im Kopf geblieben, wo Ben O'Connor, der ja auch in den letzten Folgen nicht allzu gut weggekommen ist bei uns, irgendwie mit 5 Minuten Vorsprung gewonnen hat, wo ich auch mir einfach nur dachte, what the hell, was ist denn da passiert? Genau. Und Florian Lippowitz schlägt sich richtig gut.
Bis auf,
also
bis auf an dem Tag. Lippo.
Warum lachst du jetzt? Bin ich nicht up to date?
Nein, aber war es nicht Lippowitz, der in der Gruppe war mit Ben O'Connor und dann abgeschissen ist? Und deshalb ist Bora die Lücke nicht zugefahren?
So gut habe ich die Etappe nicht verfolgt. Wie gesagt, das war während der Deutschlandtour. Ich habe nur die Ergebnisse gecheckt und habe gesehen, dass Lippo auf Platz 5-6 der Gesamtwertung war. Und da war ich so, Diggi, Alter, stark.
Ja, also mein Verständnis war folgendes von dieser alles ändernden Etappe, die die Vuelta endlich mal meiner Meinung nach spannend gemacht hat für mich. Sonst würde ich das auch immer nur so am Rande verfolgen. Aber jetzt gucke ich mir jedes noch so steile Finale sehr gerne an und muss sagen, ich finde immer noch, dass die Vuelta rein optisch sehr unansprechend ist. Vielleicht liegt es auch am roten Trikot, das gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Irgendwie ist es schick, aber irgendwie macht es mich auch nicht so richtig an im Vergleich zum gelben Trikot. Und dann hat man einfach solche räudigen Ankünfte, irgendwelche Anstiege, die, wo man sich denkt, okay, steiler wird es jetzt nicht mehr und dann wird es nochmal steiler und dann wird es nochmal schmaler und dann kommt man an irgendeinem Kloster raus, irgendwo im Nirgendwo und da stehen irgendwie 5 Leute. Es sieht manchmal, also
jetzt liegt, glaub ich,
parallel
auch
dazu lief
daran,
die Tour de l'Avenir und die Tour de l'Avenir hatte einfach manchmal bessere Ankunft oder deutlich bessere Ankunftsorte mit mehr Zuschauern als die Vuelta. Also das fand ich manchmal ein bisschen weird.
Aber ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, weil es im August ist und wir sind in Spanien. Also da hat es halt wahrscheinlich 40 Grad nachmittags, wenn die ins Ziel kommen. Und da musst du dir halt einfach mal vorstellen, also da würde ich mich auch nicht an die Strecke stellen, weil da zerfließt du ja. Also ich glaube, das hat weniger was am Rennen zu tun, sondern auch einfach an den Temperaturen, dass wenn du da eine Stunde in der Sonne wartest, dann bist du ja dehydriert, bevor die ins Ziel kommen.
Ja klar, das definitiv, aber ich glaube halt trotzdem, man kann ja ein Rennen nicht von den äußeren Gegebenheiten trennen. Also was macht die Tour de France so attraktiv? Die Anstiege, die man da fährt und die auch die Zuschauer, die am Rand stehen eben.
Natürlich,
und trotzdem
natürlich.
Ist ja auch bei der Tour de France teilweise super heiß und die Leute gehen dann halt an die Anstiege, aber es ist Platz da, die Anstiege sind ikonisch und machen damit auch ganz andere Fernsehbilder. Und dann muss man halt auch sagen, Spanien ist halt irgendwie zu 80% nicht bewohnt.
Ja.
Und gefühlt fährt halt 80% der Vuelta in diesen 80% vom unbewohnten Spanien. Da ist halt irgendwie auch kein Wunder, dass da niemand an der Strecke steht, wenn der nächstgrößere Ort irgendwie 200 Kilometer entfernt ist.
Ja, aber du hast die Tour de l'Avenir angesprochen. Und,
ja, aber warte kurz, wir müssen einmal noch kurz über diese Etappe sprechen, weil ich bin erst so richtig, sind mir die Alarmglocken angegangen bei eben dieser Etappe 6, wo Ben O'Connor die Etappe gewinnt und auf einmal 5 Minuten oder 6 Minuten aufs Hauptfeld hat und damit plötzlich 5 Minuten im GC vor Roglic steht.
Ja.
Und natürlich fragt man sich, was hat Bora denn da gemacht, weil Bora ja eigentlich alles so ein bisschen im Griff haben sollte. Und dann habe ich mir später eben die Etappe nochmal genau angeschaut und da war eben vorne eine Breakaway draußen und in diesem Break war eben auch Lippowitz und deshalb hat Bora eigentlich die Lücke nicht zugefahren, aber dann hat Lippowitz eben auf Ben O'Connor auch 5 Minuten verloren, wie so ungefähr jeder in diesem Break, und die wurden halt fast wieder eingeholt vom Feld, also die haben ja am Ende nur 1 Minute oder so aufs Feld gehabt. Aber Ben O'Connor ist halt vorne rausgestrahlt. Und dann habe ich mich auch gefragt, so, wie ist die Stimmung jetzt so bei Bora am Tisch, wenn du weißt, so, okay, ich war im Break, wir haben jetzt rot verloren und wir haben jetzt 5 Minuten Rückstand im GC. Ja, für mich war es ganz gut, weil ich bin im GC ein bisschen vorgefahren. Also grundsätzlich kann da ja keiner glücklich gewesen sein. Und jetzt sind sie so richtig unter Zugzwang.
Ja, da hast du natürlich recht, aber als Zuschauer und Zuschauerin ist es natürlich jetzt mega spannend dadurch. Und ich habe halt, wie gesagt, nur die Ergebnisse gecheckt. war voll beeindruckt von Lipowitz, aber wenn du mir jetzt die Geschichte dahinter erzählst, also der hat natürlich trotzdem sein Bestes gegeben und es ist aller Ehren wert.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber ja, gut, für das Team, wenn du Roglic als Leader hast, vielleicht nicht die geilste Situation. Die Etappe ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen dann. Aber guck mal, deswegen ist es auch gut, dass wir den Podcast zusammen machen, weil du es verfolgt hättest. An mir ist es vorbeigegangen. Das war halt auch wirklich die Etappe während der Deutschlandtour und da war richtig viel los. Da hatte ich nicht noch Zeit, nebenbei Radrennen zu gucken, wenn man gerade selber Radrennen kommentiert. Aber guck mal, dann weiß ich das jetzt auch und bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil Roglic schafft es ja schon so jeden Tag ein paar Sekunden wegzuknabbern von dem Vorsprung.
Genau.
Aber die Frage ist, wird O'Connor einmal einen richtigen Einbruch haben oder schafft er es vielleicht sogar, den Vorsprung, den er hat, zu verwalten bis zum Ende?
Und das hat ja auch wieder, also das hat dann auch wieder dazu geführt, dass ich mir dann alle Vuelta-Etappen angeschaut habe und was noch so ansteht. Und dann habe ich mir auch gedacht, die Tour ist ja manchmal räudig gegen Ende, aber die Vuelta ist ja irgendwie so räudig am Anfang, räudig in der Mitte und räudig am Ende. Also einfach jedes Profil sieht einfach so schlimm aus.
Ja.
Also ich erinnere mich an diesen Höllentour-Moment, wo dein Papa so ein Profil in die Kamera hält und dann sagt, heute ist wieder einer der verdammten Tage, an denen ich mich frage, warum. Und dann dachte ich mir so, das kann man jetzt bei der Vuelta an jedem Tag sagen. Und an jedem Tag kann sich dieser GC nochmal drehen, ja, weil gefühlt immer irgendwie entweder zwei Anstiege erste Kategorie oder Bergankunft erste Kategorie, also irgendwas ist da immer. Und dann sind es ja auch immer so ultra steile Berge, die dann auch zum Beispiel ein Roglic mega mag, weil er da so, der ist ja trotzdem spritzig und kann gut attackieren. Und Ben O'Connor ist halt schon auch irgendwie so ein Diesel eher. Ja. Und dann ist natürlich auch irgendwie wieder jetzt so eine total interessante Dynamik, weil man einfach so viele Leute auf einem Niveau, also man hat jetzt nicht mehr dieses, was man jetzt gewöhnt war von den letzten Grand Tours, einfach so Pogacar, der alles überstrahlt und dann vielleicht noch ein Vingegaard, der da mitfahren kann, sondern auf einmal hat man halt einen Enric Maas, man hat Rodriguez, man hat Roglic, man hat Carapaz. Also man hat einfach so ganz viele, die irgendwie so miteinander spielen können und dann auch mit dieser Hitze ist mal der eine besser an dem Tag, weil er sich irgendwie eine Flasche mehr gegönnt hat oder ein anderer ist besser oder dem einen liegt das Steile mehr. Dann hat man irgendwie so einen Tag wie den, an dem Yates auf einmal wegfährt und mit Minuten vorm Feld herfährt und sich im GC wieder in die Top 10 katapultiert. Also bisher muss ich sagen, ich war nie ein Vuelta-Fan, aber dank dem Versagen in Anführungsstrichen von Bora in Etappe 6 bin ich mega hooked. Also das war für mich jetzt wie so ein richtiger Cliffhanger. Und ich will jeden Tag will ich wieder wissen, wie sieht's aus? Wie steht's um Ben O'Connors Vorsprung? Was hat sich getan? Und dann natürlich auch total spannend, weil am Ende dann nochmal ein Zeitfahren, dann aber kein wirkliches Bergzeitfahren oder sowas, sondern einfach nur ein Zeitfahren. Dann weiß man aber wieder so, Ben O'Connor kann manchmal schnell fahren, manchmal aber irgendwie auch nicht. Also das wird echt, glaube ich, oder ich hoffe, dass es spannend bis zum Ende wird, weil es natürlich für ihn auch, der bricht, also das hat man ja auch bei der Netflix-Doku gesehen, es kann ja auch einfach sein, dass er mal einbricht und er hat da natürlich auch nicht die Menge an Leute um sich rum. Andererseits Felix Gall, auch super stark als Helfer bisher, der ja auch immer noch irgendwie in der Top 10 rumhangelt im GC, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, ich find's mega, mega interessant. Also alle, die so wie ich bisher gesagt haben, boah nee, Vuelta muss man sich nicht unbedingt angucken. Falls ihr es verpasst habt, schaut euch die ganze Staffel nochmal an. Schaut euch auf jeden Fall ab Episode 6 alle Folgen an und bringt euch auf den neuesten Stand und verfolgt die spannenden Entwicklungen der nächsten Tage. Also ich bin absolut hooked im Vergleich zu sonst und sehe auch darüber hinweg, dass man irgendwo im Nirgendwo ankommt.
Ja, ich muss auch noch ein bisschen Nachholbedarf machen und ein bisschen nachschauen, um vielleicht auf dasselbe Level wie du zu kommen.
Wie ihr gerade gehört habt, musste ich eben noch ein wenig nachschlafen nach dem 24-Stunden-Dienst. Und was das Schöne ist, Ich habe jetzt wieder konsequent meinen Whoop auch auf der Arbeit an. Glücklicherweise dank Whoop BH, wo man einfach den Whoop einsetzen kann und nichts am Handgelenk braucht, weil ich ja die Handgelenke nicht mit Armbändern oder Uhren belegen darf, für die Hygiene, Beauftragten vor allem, aber natürlich auch für die Hygiene, ist das für mich die perfekte Möglichkeit, vor allem im 24-Stunden-Dienst, denn ich bin ja immer auf Abrufbereitschaft und habe deshalb gern einen BH zum Schlafen an. Und der Whoop-BH ist zum Glück so bequem, dass er auch beim Schlafen angenehm zu tragen ist. Und dabei meldet natürlich auch der Whoop mir direkt am Morgen nach dem Dienst zurück, wie viel ich eigentlich zusammen gesammelt habe an Schlaf. Diese Nacht waren es 2 Stunden 41 in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr 4. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich dann zum einen weiß, wie viel Schlaf fehlt mir eigentlich, wie war die Schlafqualität vor allem. Das spielt ja auch manchmal was oder vor allem eine Rolle, wenn man so unruhige Nächte hat, wo man gar nicht so richtig einschätzen kann, wie viel habe ich eigentlich geschlafen, aber auch zu welcher Qualität habe ich mich eigentlich erholt. Mein Erholungsscore sagt mir dann natürlich auch am nächsten Tag, ob ich jetzt direkt starten kann und mir von Rick den Kopf voll quatschen lassen oder ob ich vielleicht noch ein paar Stündchen brauche, die ich mich aufs Ohr legen kann. Es war auch auf jeden Fall interessant, über die Wochen zu sehen, dass zumindest körperlich sich der Stress, den ich vielleicht manchmal fühle auf der Arbeit, sich zumindest nicht auf meinen Puls oder auf große körperliche Reaktionen auswirkt. Also ich finde es sehr interessant, gerade zu sehen, was der Schichtdienst mit mir macht und dann eben auch die nachfolgenden Nächte beziehungsweise die nachfolgenden Schlafphasen und Mittagsnaps daran anzupassen. Und ich habe mich natürlich wieder ein bisschen so in die Whoop-Sucht gebracht, einfach um zu tracken, wie erholt bin ich morgens, was macht mein Belastungsscore, wie habe ich geschlafen, wie viel habe ich geschlafen. Also es ist einfach interessant über sich, über seine Schlafgewohnheiten und natürlich auch über die Auswirkungen auf Schlaf und auf Erholung viel zu lernen, sei es Faktoren wie Stress, Alkohol, Urlaub oder kein Urlaub, Tour de France kommentieren oder kein Tour de France kommentieren. Also es war auf jeden Fall interessant, wieder viel über sich zu lernen und wir packen euch Infos in die Shownotes und einen Code, mit dem ihr euch auch mehr über euch, über eure Gewohnheiten, über euren Schlaf und über eure Erholung informieren zu können. Viel Spaß damit.
Aber weg von der Vuelta zur
Warte, eins will ich auch noch, ja, eins will ich aber auch noch dazu kurz sagen. Dass es auch jetzt noch eine Grand Tour ist, wo Jumbo, die wir eigentlich jetzt immer so als dominant in den Grand Tours erlebt haben, mit dem GC eigentlich gar nichts wirklich mehr zu tun hat.
Du meinst das Team Visma-Liesebike?
Oh, Entschuldigung, ja. Visma-Liesebike haben halt einfach so gar nichts mit dem GC zu tun und haben aber dann halt wieder einen Fahrer, der wahrscheinlich schon noch die Zeit auf Ben O'Connor gut machen wird, würde ich jetzt mal trotzdem behaupten. Und haben halt als besten GC-Fahrer Sepp Kuss als letztjährigen Sieger, der aber aktuell auf Platz 15 mit 8 Minuten ist. Also die haben aktuell so gar nichts mit dem GC zu tun. Und wie gesagt, es gibt jetzt wirklich immer so ein Battle zwischen der Top 10. Man sieht immer wieder die gleichen Leute eigentlich. Mal hat der eine irgendwie die Überhand, mal der andere. Aber tatsächlich hat man eigentlich Visma-Liesebike selten dabei.
Ja, da hast du vollkommen recht. Die haben auch ähnlich wie Wout van Aert dieses Jahr nicht so das beste Jahr. Aber man darf halt nicht vergessen, die werden sehr wahrscheinlich das Sprint-Trikot gewinnen und haben ja schon 3 Etappen gewonnen. Also auch wenn es in der GC nicht läuft, ist es ja eine gute Rundfahrt für die.
Voll. Aber es ist man ja so ein bisschen auch, ich sag mal, Ineos-Style. Man war halt eine Zeit lang gewöhnt, dass Ineos/Skies/wie auch immer damals jeden GC mit dominiert hat oder gewonnen hat. Und auf einmal war das nicht mehr der Fall. Und ich glaube, wenn du so als Team in eine Grand Tour gehst, dann sind so Etappensiege und ein Jersey nett, aber wahrscheinlich nicht der eigentliche Anspruch.
Ja, da hast du vollkommen recht. Wenn du aus einem Jahr kommst, wo du alle drei Grand Tours gewonnen hast, mit drei verschiedenen Fahrern, und dann bist du, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber nicht mal auf dem Podium dieses Jahr bei keiner von den dreien, dann ist natürlich schon, fragt man sich, wie konnte das passieren? Ja, stimmt, ja, sorry, Vingegaard war natürlich Zweiter bei der Tour, aber gut, dann von dreimal gewonnen auf einen zweiten Platz in drei Grand Tours, ist dann natürlich auch schon, dass man sich halt fragt, okay, natürlich irgendwie den Erwartungen ein bisschen hinterhergefahren.
Definitiv,
zumindest von dem, was man gewöhnt war. Aber man weiß natürlich auch, dass es die Gründe hatte, Verletzungsgründe, viel, viel Pech dieses Jahr. Das, sowas kann man leider nicht mit einplanen. Aber gut, dann lass uns doch jetzt, eine Sache noch, hast du gestern René Vitour gesehen den ersten Tag, den Sprint?
Nee, boah, ich habe gestern eher auf der Arbeit verbracht.
Schau dir mal nochmal bitte den Sprint an. Jonathan Milan gewinnt den sehr souverän vor Jasper Philipsen, wo ich auch glaube, Milan ist, glaube ich, der schnellste Sprinter momentan. Ich glaube, auch ein Philipsen wird es sehr, sehr schwer haben gegen den. Der hat ja schon mega souverän bei der Deutschland-Tour die Etappen gewonnen und jetzt halt auch in einem deutlich besseren Feld bei der René-Vitour, früher Benelux-Rundfahrt oder Bing-Bank-Tour. So eine Klassiker-Rundfahrt immer im Spätsommer. Und da war gestern die erste Etappe und auf jeden Fall, sie sind noch im Ergebnis aufgeführt, aber auf Platz 4 und 5 musst du dir vorstellen, Tim, also die ersten drei hatten ein ordentliches Loch zum vierten und Tim Mellier liegt auf Platz 4, so mit 10 Meter Rückstand und hört schon auf zu treten, guckt nach rechts, sieht, dass Dylan Groenewegen kommt, tritt nochmal so an, weil er sozusagen seinen vierten Platz vor dem verteidigen will. Und dann machen die beiden so einen Tigersprung für Platz 4 und 5 und verhaken sich dabei mit den Lenkern und legen sich komplett auf die Fresse direkt auf der Ziellinie. Und minutenlang liegen die dann da und also Mellier ist nochmal aufgestanden, mit dem kompletten Rücken offen und ist zum Bus gefahren. Und ich habe noch keine News gesehen, aber ich glaube Groenewegen wurde mit der Ambulanz abtransportiert und hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Und
Scheiße.
Es war so... Also auch in den Live-Bildern sieht man da, du siehst, dass es schon eher der Fehler von Tim Mellier war, weil er so in Groenewegen reinfährt. Und da konnte Dylan Groenewegen jetzt ausnahmsweise mal nichts für. Aber Mellier steht so direkt auf und zeigt so, ey, was hast du gemacht, so ungefähr. Also geht ihn voll an. Und du denkst, schaust du die Bilder und denkst dir so, nee, Digi, das war schon eher
Brudi,
dein Fehler.
Deiner.
Das war schon eher dein Fehler. Und das ist auch so blöd für Platz 4, weißt du, weil, also du musst dir einfach mal den Sprint anschauen, weil das ist so von, es ist schon schlimm und wird dann noch schlimmer, so, weißt du, wo du denkst, okay, ob jetzt Vierter oder Fünfter, auch nicht so richtig wichtig, aber dann tritt er doch mal an, dann machen sie mal den Tigersprung und dann stürzen sie auch noch beide, also wer das nicht gesehen hat, war auf jeden Fall kurios.
Ja, ich habe jetzt gerade nur die Pro-Cycling-Stats-Ergebnisse offen, wo dann dran steht, hatte ich auch bisher noch nie gesehen bei Pro Cycling Stats, dass dann im Ergebnis oben bei Platz 4 steht, in ganz kleinen Tim Mellier relegated from 4th to 83rd.
Ah, guck mal, dann wurde er sogar noch relegiert.
Genau, der wurde noch relegiert, aber das habe ich bisher noch nicht so gesehen bei Pro Cycling Stats, sonst hat man irgendwie immer nur im Ergebnis suchen müssen, aber schickes Ding, dann hat man...
Ich finde es auch so crazy bei Pro Cycling Stats, wie die sich etabliert haben. Also es hat ja einfach ein Mensch hat irgendwann mal angefangen, das zu machen. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, als du die Tour de France der Frauen kommentiert hast, aber bei der ARD ist es zum Beispiel so, dass ich bin ja in dieser Kommentatorenkabine und da ist dann einmal der Audiokommentar, dann ist einmal der Fernsehkommentar da, der Deutsche für die ARD. Dann auf der anderen Seite war GCN als Beispiel oder jetzt ist es ja Discovery. Und alle haben nebenbei ihren Laptop auf, wo Pro Cycling Stats auf ist, weil man da die Etappe verfolgt und da die ganzen News kommen. Wo ich mir denke, Das ist absolut crazy, was das für eine, also die haben ja eine Rolle mittlerweile, die kann man nicht mehr wegdenken. Von Ergebnissen zum Live-Tracking und so. Also einfach das hat so angefangen, wo ich angefangen habe, Profi zu werden, so vor 10 Jahren. Der hat ja eine absolute Marktlücke entdeckt, einfach Ergebnisse schnell zu liefern und Live-Ticker zu machen. Und halt auch gut umgesetzt, also crazy.
Ja, total. Und das ist ja auch das, was den Radsport, finde ich, mega ausmacht, weil ich meine, ich schaue ja nebenher trotzdem immer noch sehr interessiert Triathlon und da hat man dann irgendwelche schlechten Live-Ticker, keine richtige Übertragung. Man hat irgendwie so einen Ergebnisdienst vom Veranstalter, wo man irgendwie nach Startnummern suchen kann. Und im Vergleich dazu Pro Cycling Stats zu haben, wo dir wirklich innerhalb kürzester Zeit gefühlt Live-Bilder geboten werden, weil sich die Statistiken, die Namen und alles zu einem Bild zusammensetzen, dass du von einem Breakaway direkt einschätzen kannst, wer ist der stärkste Sprinter, wer ist der stärkste Bergfahrer, wer ist der vielleicht solo noch weiterfahren kann, einfach weil du die ganzen Infos zu jedem Fahrer hast und die dann auch gleich noch als Statistik meistens eingeworfen werden, weil die wissen auch, worum es geht. Das ist schon echt grandios. Und wie du sagst, also wir haben auch Pro-Cycling-Stats vor allem auch dann genutzt, wenn es eben noch keine TV-Live-Bilder gab, dass wir eigentlich die Etappe über Pro-Cycling-Stats verfolgt haben, bis wir dann eben Live-Bilder hatten und dann schon wussten, okay, wer hat Bergpunkte geholt, wer hat den Sprint geholt und alles eben über Pro-Cycling-Stats. Also respektiere, Shoutout an Pro-Cycling-Stats. Und mittlerweile machen sie ja auch echt einen guten Job, was Frauen Rennen angeht. Nur was das Suchfeld angeht, müssen sie noch ein bisschen Hausaufgaben machen, weil beim Suchfeld landet man doch eigentlich meist auf dem Männerrennen, selbst wenn man zum Frauenrennen will, einfach aufgrund der Vorschläge. Und dann werten sie immer ihre Statistiken aus und sagen, es gibt viel mehr Aufrufe für die Männerrennen. Und dann denke ich mir manchmal, ja, Brodis, ich rufe meistens das Männerrennen auf, wenn ich das Männerrennen immer aufrufen will, einfach aufgrund von eurer Suchanfrage. Aber okay. René Vitour außerdem klingt irgendwie nach so einem thailändischen Rennen und überhaupt nicht nach einem belgischen Rennen. Das klingt irgendwie so ein bisschen...
Das ist auch halt, also wie gesagt, das war ja früher einfach die Benelux-Rundfahrt, das, was es auch irgendwie ist. Es ist ein Rennen in Holland und Belgien und man fährt sowohl so eine Etappe, die Amstel-Gold-Race-Charakter hat, eine Etappe, die hat so Lüttich-Bastogne-Lüttich-Charakter, eine andere Etappe ist eher so im Flandern-Rundfahrt-Style, also mit Gerardsbergen, Mühe von Gerardsbergen meistens. Man hat einen Zeitfahren, man hat ein, zwei Sprints. Immer eine Rundfahrt, die ich sehr ungern gefahren bin, ehrlicherweise, weil man irgendwie im August mit dem Kopf die Klassiker hinter sich gelassen hat und auf einmal befindet man sich doch wieder da. Bin ich immer sehr, sehr, oder nicht gerne gefahren, weil die auch mal zeitnah nach der Tour ist und dann eigentlich nach der Tour hat man so einmal durchatmen und auf einmal muss man da wieder so Vollgas geben. Da hatte ich mal gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Und ja, und dann kommt dann auch dieser Name dazu. Also es war mal Benelux, dann war es lange Zeit die Bing Bank Tour, was jetzt auch nicht viel besser klingt. Und jetzt ist es die Renevi Tour. Nee. Also einfach, sie heißt halt wie der Sponsor, der sie gerade sponsort. Und weil das auch mal so, das sind halt irgendwie so Sponsoren, die man noch nie vorher gehört hat. Es ist jetzt was anderes, wenn es die Lidl Deutschland Tour ist, so, dann ist es halt die Deutschland Tour, aber und Lidl steht da vorne dran, aber damit kann ich was anfangen. Bei Renevi habe ich keine Ahnung, was das ist.
Ja, aber das gibt mich doch die perfekte Überleitung zur Lidl Deutschland Tour. Den Sieger Milan hatten wir ja auch da ein paar Mal und Lidl steckt als Erfolgskonzept dabei. Das klingt, also wenn man sich die Lidl-Deutschland-Tour angeschaut hat, hatte man ja fast das Gefühl, es war wie so ein Nachtour-Kriterium einfach abgesprochen. Und Lidl hat gesagt so, ihr lasst uns mal schön jede Etappe gewinnen und dann kriegt jeder am Ende eine Prämie.
Also, ich hab denselben Gedanken gehabt, also auch als sie gesagt haben, sie wollen jede Etappe gewinnen, also das haben sie ja, glaube ich, das hat Mats Petersen gesagt, nachdem sie 3 der 5 Etappen schon gewonnen hatten, wo ich dann auch so dachte, jo, realistisch gesehen sehe ich ehrlicherweise auch niemanden, der Milan oder Pedersen auf eine der Etappen schlägt. Und dann dachte ich mir beim Umkehrschluss wieder, genau weil du sagst, also ich meine, ist ja, also ich muss erstmal sagen, ich finde es mega positiv, dass so ein Sponsor wie Lidl in den Radsport kommt. Und ja, die waren natürlich absolut omnipräsent, da, na ganz klar. Aber trotzdem denke ich mir immer so, ey, voll geil, weil es gibt einen deutschen Sponsor, der in die Deutschlandtour investiert, der gleichzeitig ein Profiteam hat. Und der deswegen natürlich auch dieses Rennen voll ernst genommen hat und gesagt hat, ey, wir stellen da eine super Truppe an den Start mit Pedersen und Milan, 2 Fahrer, die halt Weltklasse auf dem Niveau sind. Oder die Weltklasse sind dann in dem Feld sowieso und auf den Etappen, so Sprint-Klassiker-Etappen. Aber natürlich, wenn man dann sieht, dass sie jede Etappe gewinnen und das Sprint-Trikot und die Gesamtwertung und das sah jetzt nicht mal so aus, als wenn das knapp war, sondern es war sehr, sehr überlegen, dann, wenn man jetzt von außen kommt, habe ich auch gedacht so, yo, da kann man auch schon denken, dass das Ganze ein bisschen abgesprochen ist, weil es einfach so zu dominant war. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wenn man sich die anderen Teams angeschaut hat, also selbst bei Red Bull, Bora Hansgrohe, die ja ein deutsches Team sind, die haben jetzt halt nicht ihre Star-Truppe dahin gesteckt. Die hatten ein gutes Team mit Van Poppel, mit Haller, aber da war jetzt nicht der Fahrer, der bei dem Pedersen gegenhalten kann oder bei Milan im Sprint, ne?
Und ja, das stimmt.
War schon sehr beeindruckend. Und ich meine, Red Bull Boransko war schon so das zweitstärkste Team hinter Lidl Trek und die hatten auch keine Chance und dementsprechend hatten die anderen Teams, also wenn du dir mal, ich sag jetzt mal, Alpecin de Koenig.
De Koenig.
Genau, ich war bei, weil die Canyon fahren. Alpecin de Koenig, Team Movistar, Vanti, die haben ja, also die meisten Teams haben ja kein gutes Team da so richtig hingeschickt, fand ich jetzt so. Also zumindest von den Fahrern, die ich kenne.
Ja, halt eher so deutsche Rennenteam.
Ja, eher so B-Teams, wo man gesagt hat, ey, wir haben talentierte Fahrer dabei, die bekommen mal ihre Chance auf Ergebnis.
Ja, genau.
Und das hast du halt dann gemerkt, ne? Dass wenn dann die Lidl Trek da mit Tom Scoins, mit Alex Kirsch, mit Pedersen, mit Milan, mit Dan Hole, also die haben ja einfach, was für ein krasses Team die da hatten, die haben es halt dementsprechend dominiert.
Und was mich ja natürlich auch total gefreut hat als Heilbronner Mädche, dass Heilbronn sowohl Ziel als auch Startort der Etappe war. Und meine Heimat.
Und am nächsten Tag Startort, ja, du hast recht. Am nächsten Tag
war Startort. Ja, sag ich doch. Was labest du?
Warum warst du denn nicht da? Ich habe ehrlicherweise ganz, ganz viele Nachfragen bekommen, wie mir Heilbronn gefällt, weil meine Podcast-Partnerin ja aus Heilbronn kommt und warum du nicht da wärst. Kam echt viele Nachfragen. Ja,
zum einen gab es für mich jetzt nicht irgendwie. Na, es gab, genau, ich war, zum einen war ich im Urlaub und es gab jetzt auch keine Anfrage, ob ich als Heilbronner Lust habe, mal bei der Deutschland-Tour-Etappe in meiner Heimatstadt vorbeizuschauen. Deshalb, ja, war ich jetzt im Urlaub einfach.
Aber eine kleine Sache muss ich sagen zu Heilbronn. Aus Rennsicht, weil die Deutschlandtour macht es ja eigentlich auch aus, dass es immer Zielrunden gibt, was halt voll geil ist für die Leute, die vor Ort sind. Und Lidl war Hauptsponsor und Lidl kommt ja sehr, sehr nah aus der Region von Heilbronn. Und das war die einzige Etappe, wo es eben keine Zielrunden gab. Es war einfach nur ein Massensprint und zack, dann war finito. Und gleichzeitig hatte Lidl aber eben da super viel aufgefahren, von so einer Expo, freiem Essen, Aktivitäten für die Kids, also das war wie so ein bisschen Volksfeststimmung, aber ja, ich habe nicht verstanden, warum nur an dem Tag eben halt keine Zielrunden sind, weil an allen anderen Tagen waren Zielrunden und wer halt da ist, um das Radrennen zu schauen, für den ist es schon cool, halt die Fahrer zwei, dreimal vorbei zu fahren zu sehen und also im Sprint war halt wirklich so, Milan ist halt mit einer 70 da angekommen, du hast ihn so 200 Meter gesehen, okay, gewonnen, zack, vorbei. Das war so, und also ich war halt den ganzen Tag im Zielbereich und da war es halt wirklich so, okay, wir warten jetzt hier 5 Stunden, um dann Milan 4 Sekunden Sprint
einmal
zu
vorbeifahren,
sehen.
Ja, also kann ich dir natürlich nicht genau sagen, warum das der Fall war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Grund war, dass Lidl Schwarz da zu wenig Einfluss hat in der Region. Also mittlerweile ist ja eigentlich, Heilbronn kann man ja fast schon in die Schwarzstadt umbenennen, weil seit die da wirklich ja da also ihren Sitz haben und so erfolgreich sind und dominant hat ja auch haben die ja das Stadtbild mitgestaltet eigentlich, also die FH und alles ist ja da auch mega krass von Schwarz gesponsert und gefördert und damit der ganze Campus also die haben wirklich das Stadtbild seit ich nicht mehr in Heilbronn ich weiß nicht mal, ob ich Heilbronn noch erkennen würde, wenn ich jetzt mal zu Hause wäre, weil ich gefühlt schon so ewig nicht mehr in der Innenstadt war, aber seitdem hat sich da ja super viel getan.
Ja, ich habe in Bad Wimpfen geschlafen.
Ja, Bad Wimpfen ist super schön, das ist
das
ja
war richtig schön,
gar,
so eine kleine Altstadt,
gar nicht so weit weg.
Gasthäuser.
Genau. Und auch super schöner, wenn man jemanden Weihnachtsmarkt anschauen möchte, der wirklich richtig schön ist, dann geht nach Bad Wimpfen. Dann kann man direkt danach auch nach Heidelberg, nur am Neckar entlang. Oder mein Heimatort Massenbach natürlich, legendär. Einfach mal am Schneeschmelzerstüble vorbeischauen und einen heißen Willi trinken.
Wenn wir jetzt schon mal bei der Deutschlandtour sind, dann mache ich einfach mal kurzes Recap hier im Podcast darüber.
Genau,
Weil es für mich ja auch das erste Mal seit Mai war, seitdem ich aufgehört habe, dass ich so aktiv beim Rennen auch war, natürlich in mehreren Funktionen. Einmal durfte ich für die ARD den Prolog und die zweite und die vierte Etappe kommentieren. Und gleichzeitig war ich an den Off-Days, da wo das ZDF übertragen hat, die sich ja übrigens einen richtigen Schnitzer erlaubt haben, hast du das mitbekommen? Die sind auf der ersten Etappe, sind die ein oder zwei Kilometer bevor dem Zielanlauf, sind die aus dem Live-Rennen rausgegangen, weil die dann die Tagesthemen gezeigt haben. Die haben live übertragen und haben das Finale nicht gezeigt. Und,
beste
ich,
Leben.
Ich sag mal so, ich war nächsten Tag am Startort und viele können, glaube ich, nicht unterscheiden, ob das jetzt auf der ARD oder ZDF läuft. Die kamen dann alle zu mir und meinten so, ja, wie kann das denn sein? Und ich war so, ey Leute, ich habe damit nichts zu tun, ey. Ich kommentiere auf einem anderen Sender, aber ja, sehe ich ganz genauso.
Mit dem zweiten sieht man besser.
Ja, dann aber bei der nächsten Etappe haben sie es geschafft, da haben sie das Finale gezeigt. Ist jetzt auch nicht so unwichtig, das Finale bei einem Radrennen, würde ich jetzt mal sagen.
Ach.
Auf jeden Fall hat es voll Bock gemacht. Also kommentieren macht mir eh mega Spaß. Auch dieses Radrennen aus einer anderen Sicht zu sehen, ist sehr, sehr interessant. Ich war ja für Lidl unterwegs, konnte ein bisschen die Stimmung einfangen und war viel im Zielbereich. Es war richtig geil, man hat so eine Akkreditierung. Und dann konnte man so in die Technikzone und wenn man Hunger hat, konnte man kurz mal in den Lidl-Bereich gehen, was essen und was trinken und ganz viele Fotos gemacht, ganz viele Leute da gesehen und getroffen. Das war wirklich eine richtig schöne Stimmung und es war voll crazy, das Ganze mal aus dieser Sicht zu sehen, weil man auch, wenn man dann von außen ist, merkt man eigentlich, also es könnte nicht konträrer sein, die Sicht, wenn du das Radrennen fährst und die Sicht, wenn du das Rennen begleitest, weil wenn du es begleitest, hat das Ganze ja schon ein richtig krasses Event-Charakter und es geht darum, ey, es ist ein Event hier, es geht um die Fans, es geht um die Fernsehübertragung und wenn du Sportler bist, denkst du ja wirklich, es geht hier 100% darum, was wir machen und alles und wenn man mal von außen drauf schaut, merkt man dann so, nee, das Ganze ist schon deutlich größer als nur die Sportler, also fand ich sehr, sehr interessant. Das Einzige, was mir schon noch, ich war so ein bisschen für die Sportshow unterwegs, um Social Media zu machen, was glaube ich ganz gut geklappt hat, aber da muss ich ehrlich sagen, da muss ich schon krass über meinen Schatten springen das eine oder andere Mal, weil es schon noch weird ist, wenn du vor ein paar Monaten noch mit denen gefahren bist und auf einmal läufst du so ein bisschen, ich habe mich so gefühlt wie der rasende Reporter da, und da musste ich schon das eine oder andere Mal so ein bisschen Fremdscham, so weißt du, wenn du da so rumläufst. Und also das ist auch für mich irgendwie ein.
Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist für dich, Fremdscham zu empfinden.
Zu empfinden. Doch, das ist ja schon so irgendwie dann reinhüpfen in eine neue Position, in der man dann auch bei Null anfängt und sich ja einfach neu orientieren muss und neue Erfahrungen sammelt. Und gleichzeitig, also es war halt immer so, ja, du hast irgendwie so ein privates Gespräch angefangen und war dann so, du, kann ich dir noch ganz kurz eine Frage stellen? Und dann war halt wie so ein Influencer-Content-Creator, zack, mit dem Handy und dann haben wir da rumgemacht. Und dann denke ich mir halt immer auch nur so aus der Sicht von denen, da denken die so, okay, dafür hat er jetzt aufgehört, dass er das macht. Und ich stehe ja voll dahinter und bringt das mega Bock. Aber trotzdem ist ja irgendwo auch noch dieser Sportler in mir, der das halt so aus dieser Sportlersicht noch manchmal sieht. Von daher ist es, war das verrückt, aber es hat Bock gemacht. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich war mindestens, als ich Sonntagabend nach Hause gekommen bin, war ich mindestens genauso kaputt, wie als wenn ich das Radrennen gefahren wäre. Weil boah, das ist auch ganz schön anstrengend, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und sowohl Social Media zu machen, als auch zu kommentieren, als auch da rumzuspringen und so ein bisschen zu representen, weil wenn ich sowas mache, dann will ich da halt schon auch gute Laune vermitteln und irgendwie ein geiles Gefühl rüberbringen und ein bisschen die Extrameile gehen. Wir haben halt echt auch immer noch voll viel Aktionen so on top gemacht, aber hat richtig Bock gemacht, also hat mir richtig Spaß gemacht. Ich weiß allerdings, also nach 5 Tagen muss ich sagen, war schon doll. Ich habe echt Respekt vor den Leuten, die das 3 Wochen bei der Tour oder so machen, ey krass.
Das habe ich auch gedacht, jetzt auch bei allen, die gesagt haben, ja, die Tour de France der Frauen muss länger sein als 8 Tage. Und dann dachte ich mir nur so, nee, eigentlich war das top. Also eigentlich waren so 8 Tage oder es war jetzt 7 Tage beziehungsweise 8 Etappen, normalerweise 8 Etappen und 8 Tage, waren eigentlich genau perfekt. Von dem Anspruch, weil ich war auch echt kaputt am Ende der Zeit. Ich dachte ja so, okay, das ist so ein bisschen Urlaub einläuten schon, aber es war dann doch mehr Arbeit als Urlaub. Vor allem auch einfach mit den Transfers und die Tage waren halt einfach komplett durchgetaktet. Und ich habe halt auch gemerkt, habe ich ja auch im letzten Podcast gesagt, dass gerade das Kommentieren und dann auf Englisch kommentieren schon echt anspruchsvoll für den Kopf ist. Also dass ich schon auch dann gemerkt habe, so nach 2-3 Stunden, dass mir da auch ein bisschen der Kopf geraucht hat, weil man natürlich irgendwie immer Fokus hat, weil du guckst auf Pro Cycling Stats, du guckst auf die Live-Übertragung der Tour, dann guckst die ganze Zeit durch die Ergebnislisten, um irgendwie alles auf dem Schirm zu haben, rechnest die ganze Zeit irgendwie mit Zeiten und mit Punkten rum und versuchst dazwischen noch alles mitzubekommen und dann auch noch vernünftig zu kommentieren. Also es war dann schon auch tatsächlich anstrengend und ich war froh, dass ich danach dann noch eine Woche Urlaub hatte und ich wollte dich fragen, ob es dir auch so ging, dass es auch so ein bisschen so ein Shift war, weil du gesagt hast, die Sicht zu ändern, weil man ja auch wirklich die Sicht auf die Fahrer ändert und ich habe so das Gefühl, man kennt die Fahrer zwar super gut, aber man sieht sie nie von vorne. Also wenn du im Feld fährst, siehst du die Leute ja nie von vorne. Und auf einmal sollst du die Leute hauptsächlich von vorne erkennen, aber eigentlich kennst du die Leute eher von hinten oder von seitlich. Also das fand ich zum Beispiel so einen richtigen Switch.
Also ich muss sagen, deswegen macht Kommentieren auch so doll Spaß gerade. Und auch vielen, vielen Dank an die ganzen Komplimente, die ich bekommen habe. Also es scheint zu gefallen, das freut mich wirklich sehr. Ich muss dir außerdem ein Riesenlob aussprechen. Also ich habe auch... immer wieder, das war ja das Schöne, dein Kommentar wurde ja immer für die Social-Media-Sachen benutzt bei der Tour de France und so. Und alles, was ich da gehört habe, wo ich echt sagen muss, Tanja, ich ziehe meinen Hut vor deinem Englisch und wie du das gemacht hast. Richtig krass. Und mir macht Kommentieren auch so Spaß, weil ich die Fahrer so schnell erkenne, weil wir noch mit denen gefahren sind. Aber ich habe einen heiden Respekt davor, das wird ja jetzt nicht lang dauern, 3, 4, 5 Jahre, dann gibt es wieder neue junge Fahrer. Die kennt man eben nicht, da erkennt man nicht sofort den Fahrstil. Wenn man nicht jedes Radrennen schaut, dann doch. Aber deswegen habe ich sofort den Hauptkommentatoren so einen Respekt, dass die das natürlich auch so gut machen, weil es ist halt voll, es nimmt natürlich voll das Momentum, wenn du immer auf die Rückennummer erst schauen musst und dann erstmal schauen musst, wer ist denn das jetzt eigentlich? Sondern das macht es ja irgendwie auch aus, dass du in der Live-Übertragung die Fahrer so ein bisschen kennst und genau checkst, okay, der Fahrer fährt an Position 4, der attackiert jetzt, das passiert gerade.
Ja, das fand ich auch richtig gut, als du, ich glaube, es war die letzte Etappe, als Geschke attackiert und du direkt gesagt hast, ja, ist Geschke. Ja. Erinnerst du dich?
Ja, genau.
Und dann meint der Florian Naas auch so, ja, es gibt so Leute, die erkennt man immer, vor allem auch aus der Helikopterperspektive. Und dann dachte ich mir nur so, ja, Rick Zabel zum Beispiel. Also ich dachte mir so, deine Ellbogen erkenne ich aus ungefähr jeder Perspektive, von seitlich, von vorne, von hinten und aus dem Helikopter auch. Gar kein Problem.
Ja, und von also dich, auch die Mähne natürlich auch.
Die Mähne,
die im Wind weht. Das war natürlich auch ein Wiedererkennungswert. Anyway, Deutschland-Tour können wir upwrappen mit Lidl Track hat alles dominiert. War richtig coole Erfahrung, dabei zu sein. Auch, weil ich selten in meinem Leben gefühlt in Süddeutschland unterwegs war und mich da auch nicht so viel eigentlich hinzieht. Aber ich sagen muss, von Schweinfurt über Heilbronn, über Schwäbisch Gmünd, über Villingen-Schwenningen, über Saarbrücken, es war ja sehr südlich dieses Jahr alles, eine traumhafte Region. Und ich glaube, ich habe direkt nochmal 3 Kilo zugenommen, weil die Küche da auch so gut ist in Süddeutschland. Also ich habe zum ersten Mal eine Schweinshaxe gegessen, Käsespätzle durfte nicht fehlen.
Warte mal kurz, du lebst seit Jahren in Köln und hast zum ersten Mal eine Schweinshaxe in Baden-Württemberg gegessen?
Ich habe noch nie eine Schweinshaxe gegessen, nee.
Bei mir ist genau andersrum. Ich habe noch nie eine Schweinshaxe gegessen, bis ich nach Köln gezogen bin.
Wirklich? Doch, ja. Ich war im Heilbronn in so einem richtig schönen Biergarten, der direkt in der Innenstadt, da war so ein Fluss.
Am Lenas.
Das kann sein.
Im Lenas.
Ja, im Lenas.
Direkt am Ibis-Hotel.
Ja, genau. Ja, du hast
vollkommen recht. Da gab es früher Cocktailwürfeln. Da konnte man sich Cocktails erwürfeln.
Und da gibt's einen Roboter, der Happy Birthday auf Schwäbisch singt.
Ja, ich habe auch gedacht, es ist so richtig schön, dass du in Baden-Württemberg warst und vor allem auch in meiner Heimatstadt, weil du einfach mal, du hast mal so richtig Schwäbisch gehört. Du hast einfach nicht so dieses schon total angepasste Schwäbisch meinerseits, sondern mal so richtiges Schwäbisch erfahren.
Aber es war sehr, sehr schön. Also die Küche gefällt mir sehr gut. Wir waren auch, da muss man auch mal Props drauf geben, an dem ersten Abend, wo wir in Schweinfurt waren, sind wir abends nach dem Prolog eine Runde joggen gewesen. Prolog übrigens beste. Mehr Prologe in Rennen. Übelst geil. Und ja. Da waren wir abends eine Runde joggen und ich glaube, jetzt fällt mir der Name nicht zu 100% ein, auf jeden Fall. Ich glaube, Ulrich Keller. Ulrich Keller hieß die Brauerei. Wir sind zur Brauerei Ulrich Keller so 12 Kilometer weg von Schweinfurt gejoggt. Und waren da eine Runde laufen, richtig schöne Abendstimmung und wir sind so dermaßen in diesem Biergarten versackt, durchgeschwitzt in unserer Laufsachen. Richtig gut gegessen, richtig leckeres Bier. Und dann sind wir halt direkt Ulrich Martin heißt er. Norbert, guck mal hier, Norbert regelt. Norbert räumt nebenbei hier die Wohnung aus und zeigt
ich direkt. Ich sehe auch die ganze Zeit, das ist das Witzige, Rick Zabel, Legende, die er ist, trägt gerade eine Oakley, während wir aufnehmen. Und ich sehe aber in der Spiegelung deiner Oakley immer Norbert so von rechts nach links rennen.
Ja, der räumt dir nebenbei weiter auf. Brauerei Ulrich Martin heißt die. Und wunderschöner Biergarten, leckeres Essen, richtig leckeres Bier. Das Problem war nur, wir sind dann zurückgekommen und wir waren so einen Tick zu sehr angezündet. Also wir sind mit dem Taxi zurückgefahren und wir waren so einen Tick zu sehr angezündet für einen Mittwochabend in Schweinfurt. Aber ich war dann duschen, wollte schon ins Bett. Aber dann hat Kollege Paul, der ja auch vor Ort war, angerufen und meinte, ja, lass uns doch nochmal weggehen. Und dann waren
welcher Paul?
Paul Ripke. Hast du gar nicht gesehen auf Instagram, dass ich mit dem was gemacht habe, oder?
Konnte man doch, natürlich. Ich wollte nur nochmal, dass du Name-Dropping betreibst.
Ja, weil ich glaube, auf Instagram hat man das gar nicht gesehen, dass wir was zusammen gemacht haben.
Nee, überhaupt nicht.
Auf jeden Fall waren wir dann in einem
Man hat auch kaum gemerkt, dass du jetzt richtig im Influencer-Leben angekommen bist.
War schon viel Werbung, gebe ich selber zu. Es war schon sehr viel Werbung, die ich gemacht habe.
Ja, und es hat so ein bisschen was, es gibt ja diese Influencer-Häuser, wo sich die Leute dann so gegenseitig, wie nennt sich das dann irgendwie, Cross-Marketing,
ja.
Diesen Vibe hat es ein bisschen gehabt.
Ich probiere ja alles aus, man muss ja alles mitnehmen, ne? Also das ist ja eine Findungsphase, in der ich gerade bin.
Du kleine Fahrradmaus.
Man muss auch mal eine Fahrradmaus sein. Oh, das gab auch. Da können wir auch
wie viel Hate gab es dafür?
Bei mir nicht. Also
bei dir nicht.
Doch viele fanden es. Wir springen gerade in den Themen. Wir bleiben beim Thema Nummer 1.
Ich glaube, du willst auch einfach nicht drüber sprechen. Aber dann lass uns doch über Ulrich Martin sprechen.
Ulrich Martin, da waren wir ja schon. Top-Brauerei, dann nach Schweinfurt. Und dann waren wir, obwohl wir schon im Bett lagen, sind wir nochmal rausgegangen. Und die zwei Läden muss man einfach erwähnen. Wir waren dann in einem Pub. Und jetzt, ich gebe dir eine Chance. Wie könnte dieser Pub heißen in Schweinfurt? Also ich bring dich auf die falsche Richtung. Es hat nichts mit Schweinfurt zu tun. Einfach, es ist ein Pub.
Irish Pub.
Wie könnte dieser Pub heißen?
Irish Pub. Jeder Pub heißt Irish Pub, überall.
Es war der einzige Pub, der noch offen hatte. Deswegen sind wir natürlich ins Pappeler Pub gegangen. Ins Pappeler Pub waren wir. Natürlich waren wir im Pappeler Pub dann. Und das war eher
ich liebe so schlechte Wortwitze.
Es war mehr so eine, es war schon... Ja, man konnte da was trinken, aber es gab auch schon sehr viele so Spieltische. Und dann Paul hatte noch Dönerpizza bestellt. Und weil wir dann immer noch nicht wollten, dass der Abend endet, sind wir dann noch ins Vibes gegangen. Ich war noch nie in meinem Leben, es war schon so, ich weiß nicht, ob es eine Shisha-Bar war oder mehr so Club-Feeling. Auf jeden Fall waren wir zu fünf da drin.
Das ist schon immer eine schlechte, wenn du nicht weißt, ob es eine Shisha-Bar oder ein Club ist. Ja. Das sagt schon immer. Das hat Ringe-Flair.
Auf jeden Fall waren wir so, ja genau, Ringe-Flair in Köln, wer Ringe kennt, exakt das war's. Aber es war sehr nett, die waren sehr, sehr nett, die da waren, weil die haben einfach gesagt, ey, weil ja eh keiner da ist, könnt ihr einfach die Musik machen. Das heißt, wir durften mal hoch auf die Bühne gehen und durften einfach die Musik spielen, die wir wollten. Und,
Rick Zabels Traum.
Hatten da auf jeden Fall einen guten Abend. Und das war das. Ich weiß voll, was du meinst. Es war auf jeden Fall eine sehr dolle Woche mit Lidl, mit ARD, mit Deutschlandtour. Ich war mal richtig Content Creator. Das war auch sehr, sehr spannend, das mal auszuprobieren. Und weil du gerade das Thema Fahrradmaus angesprochen hattest, will ich auch noch dazu ein Statement sagen, weil man kann natürlich Content mögen und Content nicht mögen, aber ich finde, was nicht geht, ist haten. Und ich finde, egal ob man Rennen gefahren ist oder ob man gerne aus der Freizeit Fahrrad fährt, es geht ja hier gerade um die liebe Paula, und mit der wollte ich mich mal treffen, um die kennenzulernen. Und das sage ich ganz, ganz ehrlich, die fährt ja einfach nur gerne Fahrrad und macht Videos darüber. Und sie hat einen riesen Wiedererkennungswert. Sie schneidet Videos gut, es hat eine gute Storyline. Also als Content Creator muss ich sagen, das hat wahnsinnigen Wiedererkennungswert. Sie polarisiert natürlich damit. Also es gibt natürlich die, die sagen, finde ich gut, und die, die sagen, finde ich nicht gut. Aber wenn man es nicht gut findet, muss man es sich ja nicht anschauen. Ist ja völlig okay. Aber ich finde irgendwie so dieses Elitäre im Radfahren, dass man sagt, ich bin cool und ich bin besser, was auch immer, das mag ich halt gar nicht. Und deswegen war mein Statement da so ein bisschen auch, ey, ich wäre mal Profi, die ist halt Rad-Content-Creatorin. Man kann da trotzdem was zusammen machen, weil ich glaube, sie hat mehr Mädchen aufs Fahrradfahren gebracht. Oder also mit dem, was sie macht, sie bringt ja im Endeffekt junge Mädchen zum Fahrradfahren. Und das ist ja nur positiv. Und das sind halt neue Wege, die man auch gehen muss. Von daher finde ich es einfach sehr, sehr gut, dass sie auch gerade als Anfängerin zeigt, was sie so für Fehler schon gemacht hat. Ich glaube, das motiviert ganz, ganz viele, mit dem Fahrradfahren anzufangen. Deswegen finde ich es gut.
Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Das Einzige, was ich halt manchmal an der Kritik auch verstehe, ist halt oft, dass der Fokus gerade im Frauenradsport dann manchmal nicht auf der Leistung liegt, sondern auf anderen Schwerpunkten. Und das ist ja oft die Kritik an Fahrerinnen oder beziehungsweise an Content-Creatorinnen, die dann halt so diesen Fokus auf dieses Mäuschen-Ding schieben. Und ich glaube, dadurch fühlen sich halt manchmal Frauen, die das leistungsmäßig machen, so ein bisschen unangenehm repräsentiert. Das verstehe ich manchmal als Kritikpunkt von der anderen Seite.
Aber ja, ich finde aber trotzdem, dass man diskutiert. Ich finde, das ist für mich ein anderer Punkt, ehrlicherweise. Also man kann ja darüber diskutieren und man kann ja auch seine Meinung dazu haben, aber irgendwie, haten finde ich zu doll bei dem Thema einfach.
Genau, also das finde ich auch total wichtig, weil wir haben ja jetzt auch viel über hier die Kaulitz-Doku angeschaut und da sieht man ja auch, also das waren damals, die haben polarisiert, es gab viele Fans von Tokyo Hotel und es gab genau das Gegenteil und das hat dafür gesorgt, dass irgendwie Jugendliche Morddrohungen bekommen haben, warum auch immer, weil sich irgendjemand gestört gefühlt hat von der Art und Weise, wie sie was auch immer repräsentieren, also man kann es eigentlich gar nicht sagen und die beiden sagen ja auch immer in ihrem Podcast only love, don't hate. Richtig. Und das finde ich halt grundsätzlich auch wichtig, weil man halt sieht, dass man muss ja Sachen nicht gut finden, aber man muss auch nicht zu allem seine Meinung äußern und man muss auch nicht unbedingt haten. Wir haten zwar auch ab und zu, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen sich über manches mal lustig machen oder wirklich genau,
man muss es ja nicht ernst nehmen und du hast ja auch einen berechtigten, aber ich finde halt ehrlicherweise das Internet und Sportler, Sportlerin sein sind zwei verschiedene Dinge. Sie ist eine sehr, sehr gute Content-Creatorin, das zeigt sie ja da auch. Sie hat ja niemals gesagt, dass sie besser ist als irgendeine Profi-Fahrradfahrerin oder so. Dann würde ich auch sagen, oh, wird schwierig, aber das macht sie ja nicht. Sie nimmt ja eigentlich nur die Reise mit, wie sie anfängt mit Fahrradfahren und wie sie anfängt mit Laufen. Und ich glaube, das ermutigt halt viel mehr Leute, auch mit diesem Sport anzufangen, weil ich glaube schon, dass im Radsport oder in vielen Sportarten wahrscheinlich allgemein, es ist schon für viele eine Überwindung, erstmal damit anzufangen. Und wenn du dann irgendwie den Mut schon hast, anfängst und dann schlägt dir erstmal genau sowas gegenüber, ey, was hast du denn für Socken an, was trägst du für Schuhe, was fährst du für ein Rad so, dann denkst du ja auch erstmal, boah, nee, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich mache anscheinend alles falsch. Von daher supporte ich eher lieber, dass ich sage, ey, es ist cool, dass sie auf dieser Reise mitnimmt. Also ich habe noch nicht einmal gesehen, dass sie in ihren Videos sagt, ich bin eine ernstzunehmende Radfahrerin.
Nein, das meine ich gar nicht.
Wenn sie das machen
würde, ich meine nur, dass der Fokus genau, oft im Frauenradsport dann eher auf Content-Creatorinnen liegt, die Radfahren und sich dabei filmen.
Okay, ja, okay,
als
ja.
Das meine ich. Also, weißt, wenn
ich finde halt, von den Sponsoren, der Kritikpunkt ist ja oft, oh, die kriegt jetzt alles gestellt und die verdienen damit Geld und die hat Sponsoren und Leute, die es richtig machen, eher nicht so, weißt du? Dann denke ich mir so, ja gut, aber da kann ja auch in dem Sinne der Content Creator nichts für, sondern so ist, nee, halt so ist halt Marketing momentan. Das sind halt, ja, einfach die Marketing-Tools. Und es hindert ja niemand, irgendeine Profifahrerin daran, auch gut Instagram zu machen. Also das macht ja niemand so. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass beides gleich gut gesponsert wird, sowohl die Leistung als auch das Vermarkten des Ganzen. Da bin ich ganz großer Freund von, weil ich ja auch aus beiden Welten komme. Aber ich fühle da so ein bisschen mit, weil, da muss man auch ehrlicherweise sagen, ich war auch Profi-Radfahrer und Creator und das waren eigentlich zwei Jobs gleichzeitig, die ich gemacht habe. Und
genau, der Unterschied auch, ist nur, dass du ein Mann bist und dass ich bei Männern oft Sport, Leistung und auch, sag ich mal, schlecht aussehen dabei, was man tut, besser verkaufen lässt als bei Frauen. Und bei Frauen, man soll trotzdem dann gut dabei aussehen, man soll idealerweise geschminkt sein und schick sein und hübsch sein. Und man ist halt nicht unbedingt hübsch, wenn man gerade Alpe d'Huez All Out gefahren ist. Ja, ja, ja. Und das ist das, was ich manchmal.
Genau,
genau. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde.
Ja. Ja, nee, und das ist ja auch ein valider Punkt, das verstehe ich. Und da muss ich auch sagen, da kann ich als Mann einfach gar keine Meinung haben und auch nicht mitreden, ehrlicherweise.
Aber dann sind wir ja schon beim Thema Alpe d'Huez All Out fahren.
Perfekt.
Und trotzdem hübsch dabei aussehen.
Ich wollte gerade also sagen, also Kasia und eine Demi Vollering sehen auch sehr, sehr gut dabei aus. Das sind auch sehr hübsche und attraktive Frauen bei dem, was sie machen. Also das ist schon auch gut.
Ich wollte gerade sagen, und vermarkten sich ja auch gut. Und ich glaube, eine Demi Vollering mit Nike-Contract hat da keine Probleme. Aber was auf jeden Fall der Fall war und was ich auch wirklich super schön fand, egal ob Lantern Rouge, ob Velo, egal welches Radmagazin und welches Social Media bezogene Rad, wie sagt man da, Quelle, Dings. Jeder hat eigentlich gesagt, eines der spannendsten Rennen seit immer.
Ja.
Und ich kann das absolut bestätigen. Ich saß am Ende nicht mehr auf meinem Stuhl, sondern ich stand auf meinem Stuhl tatsächlich, weil ich einfach gar nicht mehr klargekommen bin. Mir ist es richtig schwer gefallen, das zu kommentieren, weil ich so mitgefiebert habe, dass Kasia diesen GC holt. Mich hat es natürlich mega, mega gefreut. Ich bin dann auch später, witzigerweise hatten wir dann nachts noch eine Unterkunft direkt am Teamparking und dann bin ich eigentlich zur Unterkunft gelaufen, um meinen Urlaub einzuläuten. Und dann kam mir direkt dein Papa entgegen und hat gesagt,
auf der Teamparty? Ich habe gehört, es gab eine legendäre Party an dem Abend.
Genau, und dann kam dein Papa direkt, als ich auf dem Weg nach Hause war, und meinte, na komm rein, wir sind Bier! Und dann war es natürlich auch schön, weil das ist ja auch irgendwie das.
Von wem habe ich das wohl?
Das Schöne irgendwie an Canyon SRAM, es sind immer noch die gleichen Leute da, die gleichen Swannies, die gleichen Leute in der Leitung. Natürlich ist das Team mittlerweile viel größer, aber Papa Lauke, also der Papa von Ronny, ist immer noch dabei und hilft aus. Dein Papa ist dabei. Olli, der mittlerweile auch Mechaniker bei Standard in Berlin ist, war wieder dabei. Lars und Ale, die auch meine Swannies waren damals, waren dabei. Also es war einfach wirklich schön, weil man auch jetzt, wenn man schon, ich bin ja jetzt auch schon 4, 5 Jahre nicht mehr im Team, direkt zur Party eingeladen wurde. Okay. Und Kasia ist ja jetzt auch seit 10 Jahren fast im Team und hat ja jetzt auch noch unterschrieben. Und das merkt man, finde ich, halt trotzdem auch, dass da die Freude halt wirklich immens war, einfach weil man schon auch so lange zusammenarbeitet und Kasia eben auch ja die typische Zweitplatzierte war, jetzt irgendwie seit 2019 mit Flash Wallon das erste Mal wieder ein Rennen gewonnen hat und jetzt natürlich ein GC mit nach Hause zu nehmen bei der Tour de France und dann eben auch mit diesem letzten Ritt, wo man dann eigentlich dachte, dass alles gelaufen ist mit der Attacke von Vollering und Kasia hält die Lücke dann einfach bei 1:01, maximal verlieren hätte sie 1:05 dürfen und gewinnt dann mit 4 Sekunden Vorsprung nach 8 Etappen das Gesamtklassement. War auf jeden Fall maximal spannend, meiner Meinung nach.
Ja, es war super crazy. Also wir haben ja auch die letzte Folge, glaube ich, aufgenommen, einen Tag bevor dieser Sturz passiert ist. Wir haben aufgenommen und ich kann mich noch daran erinnern, dass Demi hatte gerade das Zeitfahren gewonnen. Und wir waren so, ja okay, was soll da jetzt passieren? Demi Vollering ist die große Favoritin, die ist jetzt schon in Gelb, da passiert nichts mehr. Und dann ist halt das passiert, womit keiner gerechnet hat. Irgendwie 1 oder 2 Tage später verliert sie halt eben da fast 2 Minuten auf Kasia, weil sie kurz 5-6 Kilometer vom Ziel stürzt. Mein Papa hat mir auch erzählt, dass sie einfach von Lorena Wiebes abgeräumt wurde, von der eigenen Teamkollegin. Also ja, ganz, ganz blöd gelaufen. Dann gab es anscheinend teamintern auch ein riesen Missverständnis, dass die ganzen Fahrerinnen von Team SD-Works nicht gewartet haben. Sie war auf sich allein gestellt. Und sie verliert halt eben ja knapp 2 Minuten. Und dann war eigentlich eine ähnliche Situation wie jetzt bei der Vuelta, wo man sich gefragt hat, okay, das ist schon so ein Loch, vielleicht kann eine Kasia das verteidigen bis zum Ende der Rundfahrt. Es war ja klar, die schwersten Etappen kommen noch. Und dann war ja Kasia sehr souverän eigentlich bis zum letzten Tag und ist auch mit einem sehr soliden Vorsprung in die letzte Etappe gegangen. Und ich habe es live am Fernsehen geschaut, auf der ARD, Hanka Kupfernagel hat kommentiert zusammen mit Florian Nass. Und mir ging es ganz genauso. Es war ja ein Auf und Ab der Gefühle. Demi attackiert, Kasia kann nicht mitgehen, oben am Col de Glandon. Und man denkt direkt so, okay, sie verliert auch direkt so viel, so Zeit oder so schnell so viel Zeit, dass man dachte, okay, das Ding ist gelaufen. Dann muss man auch sagen, ich glaube, ich habe auch zu meinem Papa gesagt, der war ja vor Ort fürs Team Canyons Ferm. Ich so, habt ihr eigentlich der Lucinda Brandt eine Prämie gezahlt? Weil die ist ja das ganze Tal von vorne gefahren. Also Lidl Trek hat ja an diesem Gesamtsieg schon auch einen gehörigen Anteil, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ich habe auch Ronny direkt gefragt, ob er schon ein Angebot gemacht hat. Ja. Weil
also ich wusste auch ehrlicherweise nicht, dass Lucinda Brandt so krass berg hochfahren kann, dass sie überhaupt noch dabei ist. Also was ist die, was ja, hat also die an dem Tag für einen Job gemacht?
Die ist wirklich, die war so ein bisschen der Wout van Aert der von Lidl Trek an dem Tag für die Frauen, wo man echt dachte, warum ist die immer noch da? Ja. Passt ja auch wieder eine Crossfahrerin und ehemalige Weltmeisterin im Crossen. Also es zieht sich durch. Haben wir das letzte Mal, haben wir nach dem Zeitfahren aufgenommen oder haben wir nach der Lüttich-Etappe aufgenommen?
Nach der Lüttich-Etappe haben wir aufgenommen. Genau, Puk-Pietersen hatte noch gewonnen, wir haben nach der Lüttich-Etappe aufgenommen. Und deswegen.
Weil da habe ich mir natürlich auch gedacht, am Ende gibt es ja immer im Ziel Bonus 10-6-2. Ja, und am Ende war es ja auch, also ich meine natürlich, es ist immer schwierig, die Sekunden und sowas hintengegenzurechnen. Aber ich dachte mir auch, hätte Vollering an dem Tag die 10 Sekunden und nicht die 6 geholt, wären es auch keine 4 Sekunden gewesen. Also es ist immer ganz witzig, wenn man dann so zurückblickt, wo man halt auch dann Zeit verloren hat. Oder
also das war ja so, ich habe mit meinem Papa auch drüber gesprochen. Meiner Meinung nach auch hätte Demi einfach bis zum Schlussanstieg gewartet, hätte sie an dem Schlussanstieg wahrscheinlich genug Zeit rausgefahren an Alpe d'Huez, um die Gesamtwertung zu gewinnen. Sie hat sich halt schon dafür entschieden, früh zu attackieren. So oder so war es mega spannend und so oder so ist es ja auch, glaube ich, normal. Jeder weiß, Demi Vollering war die stärkste Fahrerin in dem Rennen und hätte normalerweise die Tour zum zweiten Mal gewinnen sollen und fast auch müssen, eigentlich so stark wie sie war, na ganz klar. Aber so ist halt nun mal ein Radrennen. Der Sturz ist passiert und am Ende für uns Fans war es halt super spannend. Wir hatten dieses super spannende Finale und da muss ich auch, ich habe gar nichts gegen Demi Vollering, das ist eine super krasse Radfahrerin. Aber ich finde, jeder, den ich kenne, der war in dem Moment dann für Kasia, weil sie der Underdog war und weil man auch wusste, es war ja auch einfach in der Teamgeschichte vom Canyon Swam der größte Erfolg. Und die haben einfach die Frauentour de France gewonnen. Wie krass, ey. Und wenn man auch weiß, was das dem Ronny Lauke bedeutet, dem Teamchef, wenn man weiß, was das dem ganzen Staff bedeutet, was das Kasia bedeutet, Taylor Finney war vor Ort, hat immer die Straßen bemalt. Das war so, wenn man da so ein bisschen näher dran ist, also mein Herz war auch ganz klar bei Kasia. Und dann, nachdem man eigentlich schon dachte, gut, das ganze Ding ist hier gelaufen, dass sie da so gegenhält am Alpe d'Huez und das am Ende dann 4 Sekunden Ziel rettet, so eine Geschichte schreibt nur der Sport.
Voll. Also ich bin an dem Tag auch noch die letzten 7 Kilometer gefahren vom Anstieg. Mir hat es nicht ganz gereicht, den ganzen Anstieg zu fahren. Und habe dann auch beim Runterfahren schon gesehen, dass Taylor da wild am Malen war. Habe dann kurz gequatscht, als ich wieder hochgefahren bin. Die beiden sind jetzt auch verheiratet übrigens, nicht nur verlobt, jetzt auch verheiratet. Oh. Deshalb steht jetzt auch in ihrer Insta-Bio steht jetzt auch Livia Doma Finne. Genau, also Glückwunsch, obwohl die beiden kein Deutsch sprechen, das heißt, keiner wird es hören. Ich habe ihm auch so Glückwunsch gesagt. Aber
ich habe nur, mein Papa hat mir nur erzählt, dass Taylor fast zu spät gekommen wäre zum Zieleinlauf.
Ja, der ist halt auch, genau, der Typ ist halt auch ultra verballert, der ist halt irgendwie mit dem Zelt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Mit einem Freund der beiden.
Deine Partnerin gewinnt die Tour de France und du so, fuck, ich habe verpasst, zeitlich voll unterschätzt.
Ja, aber gleichzeitig wie cool, dass er halt nicht irgendwie im Zielort im VIP-Bereich wartet,
ja,
sondern einfach an der Strecke steht, die Straße bemalt und einfach wirklich dieses Alpe d'Huez Fan-Feeling hat und dann mit dem Fahrrad so schnell wie möglich ins Ziel fährt, seine Partnerin in Empfang zu nehmen. Also
ich habe die Story gehört, das hat mir auch mein Papa erzählt, dass Taylor wohl all out, so das war so 3-4 Kilometer vorm Ziel, als so der Kampf um die Gesamtwertung noch komplett on war, ist Taylor Finney wohl 300-400 Meter ganz nah an Kasia neben mir hergelaufen und hat sie halt komplett angeschrien, damit sie halt natürlich alles gibt und sie voll motiviert. Er hat 400 Meter All-Out-Sprint gemacht, um sie zu supporten und Kasia kann sich an nichts davon erinnern. Kasia hat gesagt, ich habe niemanden gesehen, wo warst du, wo bist du neben mir hergelaufen, keine Ahnung, habe ich nicht wahrgenommen.
Ja, man hat auch, also die war auch einfach die ganze Woche, ich habe sie ein paar Mal im Ziel gesehen und es war, man hat so richtig gemerkt, also Kasia ist immer jemand, der eigentlich so sehr viel um sich rum wahrnimmt und so ein total empathischer Typ ist. Und die war aber diese Woche, die war so richtig im Tunnel. Das war so, die war so richtig bei sich. Und da hat man auch einfach gemerkt, wie sehr sie das will und wie viel das auch bedeutet. Mich hat es mega gefreut. Natürlich gab es Diskussionen und gibt es auch Diskussionen, um die Etappe 4 war es, glaube ich, 5, ja. Und den Sturz. Aber wie man auch an den GCs bei den Männern sieht, am Ende, Vingegaard hatte einen Sturz vor der Tour, war deshalb nicht topfit. Wahrscheinlich hat er deshalb nicht ganz die Leistungsfähigkeit gehabt. Im Jahr davor war es Pogacar. Das sind halt auch die Sachen, die dazugehören, ob man eben stürzt, ob man bei 100% ist, ob man in einem Sturz Zeit verliert und eben auch die Teamaufstellung, weil es war natürlich ein bisschen problematisch. Blanka Wasch gewinnt die Etappe, fährt vorne mit. Ich glaube, da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Ob Lorena Wiebes jetzt noch um Platz 8 hätte sprinten müssen, fraglich, aber anscheinend wusste sie ja auch irgendwie nicht so richtig, dass Vollering gestürzt ist, obwohl sie schon wusste, dass irgendjemand im gelben Trikot gestürzt ist. Mischa Bredewoet war dann die letzte Fahrerin, die bei Vollering da war, aber die hat ja den ganzen Tag schon so viel Arbeit gemacht, dass verständlich war, dass die dann auch völlig am Ende war. Ja, da kommen dann immer viele Sachen zusammen, die dann eben ein Gesamtbild machen. Aber ja, ich glaube, es hat uns ein sehr spannendes Rennen beschert, spannende letzte Etappe und war auf jeden Fall ein Ultra-Boost mal wieder für den Frauenradsport, meiner Meinung nach. Voll. Und ich habe auch...
Schwitzt du auch mal so beim Kommentieren? Ich habe beim Kommentieren immer komplett mein T-Shirt durchgesweatet.
Ja, das Schlimme war, wir hatten so eine Klimaanlage oder eigentlich eher so ein Gebläse, aber das war unterm Tisch und das hat nur den Unterleib sozusagen kalt gemacht und es war dann, aber die Hitze in diesem Truck war immer noch krass, ja. Und das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum man so Kopfweh hatte, weil der Unterleib war komplett eingefroren, also wir haben es immer wieder an- und ausgemacht, ja, weil da einfach so 16 Grad warme Luft rauskam, aber oben, und weil die Wärme ja dann auch aufsteigt, hat es halt irgendwie so 36 Grad und dann war so innerhalb deines Körpers so ein ultra krasses Hitzegefälle. Und ich habe mir dann immer eigentlich entweder eine lange Hose angezogen, obwohl es draußen über 30 Grad hatte, Und ich habe, oder ich habe mir so eine Decke mitgenommen, also so eine irgendwie eine warme Jacke, die ich mir über die Beine legen konnte, weil man sonst einfach erfroren wäre.
Naja,
die News, die ich auch noch erzählen wollte, ich habe jetzt auch den nächsten Kommentatorinnen-Gig und werde die WM kommentieren, also Zeitfahren und Straßenrennen in Zürich.
Mega,
also
für
der
wen?
Frauen. Wieder hier mit Anthony McCrossen für die UCI und den Worlds Feed dann.
Ja, Glückwunsch, richtig gut. Du machst auch mega. Ja. Ich weiß natürlich auch, wer der, jetzt wo du hast ja ein Bild von ihm gepostet, von dem Anthony. Ich kannte den Namen nicht, aber natürlich wusste ich sofort, wer er ist. Die Stimme vom Kommentieren kenne ich eh, aber auch vor Ort. Der macht ja auch ganz oft Teampräsentationen und Startziel so. Ich fand es auf jeden Fall, du hast es richtig gut gemacht.
Danke gleichfalls.
Kurze Frage nochmal, also es war ja natürlich super emotionales Finale für dich. Wie war die Party dann den Abend? Wie lange hast du gemacht?
Gar nicht so lang, weil die, weil Canyon SRAM ja dann noch nach Grenoble musste. Wir sind ja dann auf Alpe d'Huez geblieben, aber ich war dann um 1.30 Uhr waren wir im Bett. Also es war vollkommen...
Okay. Du, Tanja, hier, mein Kollege, mein Umzugsgehilfe, nee, eigentlich bin ich der Umzugsgehilfe.
Du bist der Umzugsgehilfe.
Der Mann, der den Umzug plant, zeigt auf die Uhr. Ich muss hier langsam wieder weitermachen. Pause ist langsam für mich vorbei. Aber
kein Problem, ich muss jetzt auch frühstücken um 12.39 Uhr.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss.
Ja.
Ich war bei der deutschen Tour in Heilbronn, ich war dann im Zielbereich, habe mich lange unterhalten. Ich glaube, das ist schon offiziell, ich sage jetzt nichts Neues hier, wenn ich... Tut es mir leid, wenn ich es einfach raushaue. Aber ich habe gehört, dass im nächsten Frühjahr die Stelle des BDR-Präsidenten frei wird. Und Tanja, was sagst du? Würdest du mich als BDR-Präsident sehen? Ich finde, jetzt wäre mal an der Zeit, dass ich so langsam meinen Wahlkampf anfange, um mich da aufzustellen als BDR-Präsident.
Ich würde es feiern. Ich glaube, sowohl für den Social-Media-Auftritt als auch fürs Trikot-Design wäre es auf jeden Fall top.
Wir krempeln den ganzen Laden mal um. Wir bringen das komplette, der Laden kommt mir nach vorne.
André hat das Ganze ja schon infiltriert für dich und kann da ja so ein bisschen vorfühlen.
Der muss aber sich dann erstmal beweisen nach der Leistung bei Olympia. Also so einen Nationaltrainer kann ich als Präsident nicht lange halten. Da fehlen mir die Argumente.
Ja, ich fänd das natürlich toll. Ich weiß nicht, ob du dich mit den finanziellen Einbußen anfreunden kannst.
Also das ist die Frage. Kann ich ja nichts mehr nebenbei machen. Das ist eigentlich ein Ehrenamt, habe ich gehört.
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, da lässt dich mal beraten. Sowas kann man ja auch in einem Bewerbungsgespräch dann einfach erfragen.
Ja.
Wie das aussieht mit Urlaubstagen, mit Bezahlung.
Also ich sag mal so, ich habe im VIP-Bereich ein bisschen Werbung gemacht und mir wurde vom Präsidiumsmitgliedern, die eine oder andere Stimme habe ich schon. Also ich habe mich gut mit denen angefreundet, schon mit den Leuten da vor Ort. Also warum nicht? Warum denn nicht mal ein 30-Jähriger, mal ein junger, frischer Kerl als BDR-Präsident? Das wäre doch mal was, das wäre doch mal ein Statement.
Eben, du kannst ja dann auch auf Lebenszeit machen. Du kannst ja dann einfach noch für 40 Jahre machen.
Ja, ich könnte es für 40 Jahre könnte ich es machen. Das ist ein Long-Term-Job ist es.
Und ansonsten einfach wie bei Lidl einfach auch den Sieg kaufen. Also einfach Stimmen kaufen.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel, ich könnte als Präsident vielleicht den Lidl als Sponsor auch mal, vielleicht gehen wir da in Gespräche, vielleicht kenne ich ja den einen oder anderen. Da sind wir treten da mal ganz anders auf dann. Dass wir auch mal wir bei Olympia und bei WMs und EMs wieder mal eine Rolle spielen. Wir müssen ja ganz unten anfangen bei der Nachwuchsarbeit. Man muss mir natürlich ein paar Jährchen geben. Ich muss ja jetzt den Star von morgen holen.
Hashtag Rick Zabel for President.
Das wär's. Also so Stickers, also auch mal jetzt raus an die Community. Was haltet ihr davon? Ich als BDR-Präsident, es war ein witziger Gedanke am Anfang, aber so langsam reift da so eine Idee in meinem Kopf. So langsam kann ich mich damit anfreunden. Ich würde mir so einen weißen Anzug machen. Nee, ich mache mir ein deutsches Meistertrikot als Anzug. Das wär doch nicht schlecht. Habe ich als Fahrer war ich nie gut genug, um mal deutscher Meister bei den Profis zu werden. Aber als Präsident, finde ich, kann man das auch machen.
Definitiv. Das hat so ein bisschen, wie heißt er, Alexander Markus-Vibes.
Ja, so, zum Beispiel. Naja, lass es mal, ich habe es jetzt mal hier gedroppt im Podcast. Also ich stehe zur Verfügung, Leute. Wenn ihr mich braucht, ruft mich an.
Ja, also ich fände es auf jeden Fall schön, wenn es wenn es so ein Sticker geben würde. Rick Zabel for President. Das fände ich schon mal sehr gut.
Das wär echt stark.
Also wenn hier irgendein Designgewiefter oder eine designgewiefte Hörer dabei ist, dann ran an den PC und einmal was fertig machen.
So, ich werde jetzt hier noch 24 Schränke runtertragen, die Treppe aus dem dritten Stock, weil da bin ich mir als Präsident auch nicht zu schade für. Ich packe auch an, da wo die dreckige Arbeit ist, da bin ich auch. Da mache ich auch mit.
Ah, und dann wollte ich noch, das hatte ich gerade eben verpasst, aber weil du gerade eben auch noch Heilbronn angesprochen hast, liebe Grüße auch noch an Nick Bangert, der ja als Local auch ein richtig gutes Rennen hatte und Last Man Standing aus dem Breakaway in die Heimat gefahren ist. Auch, glaube ich, ein richtig schönes Erlebnis für ihn.
Meinst du Nick Banger?
Genau.
Perfekt. Liebe Grüße an Nick Banger und das war's mal wieder mit einer Knallerfolge Parallelwelt mit Tanja Ehrert und mit dem neuen Präsidenten vom WDR. Beste Grüße.
Future President.
Tschüssi.
Tschüss.